Das passiert natürlich nur, wenn ich dieser Kurve die Chance gebe, unfassbar lange zu laufen, am besten über viele Jahrzehnte, sodass im Verhältnis von dem Geld, was hinterher rauskommt, nur ein kleiner Teil das gewesen ist, was man selber eingezahlt hat und der Rest von alleine entstanden ist. Das geht aber nur über dementsprechend viel Zeit und die möchte ich gerne möglichst viele junge Eltern oder auch gerne Großeltern aufrufen und motivieren, diese Zeit dem Nachwuchs zu schenken.
Und herzlich willkommen bei Financial Health, dem Podcast für deine finanzielle Gesundheit. Freu dich auf spannende Inspirationen und leicht umsetzbare Financial Lifehacks für dein privates Finanzmanagement. Es erwarten dich wertvolle Impulse, wie du das Thema Geld und Finanzen zu einer begeisternden, ganz fantastischen und runden Kraft in deinem Leben machst. Schön, dass du da bist. Vielen Dank für deine Zeit und danke für dein Interesse. Es freuen sich auf dich, Julian Krüger.
Und unsere ganz besonders sympathische und faszinierende Amelie Lieder.
Ja, ja, ja. Ja, hi Julian, hi lieber Listener, zu einer neuen Folge. Herzlich willkommen. Unsere neue Folge dreht sich um das Thema Nachwuchs. Nachwuchs bekommen, so wird ein Millionär daraus, wie du deine Kinder finanziell ideal aufstellst. Das ist heute unser Folgentitel. Und es soll nicht nur darum gehen, wie ein Millionär daraus wird, sondern auch, was ist sonst noch so wichtig, wenn es um das Thema Kinder geht und diese finanziell schon in die richtigen Bahnen zu lenken. Es muss ja auch nicht jeder den Anspruch haben, dass das Kind ein Millionär wird, aber schaden kann es bestimmt nicht. Julian, ich würde ganz gerne mal einleiten mit einer Frage, die ich mir ganz zu Beginn schon gestellt habe. Es ist ja irgendwie so, man kriegt mit 18 Post von der Bank, wird zum ersten Bankgespräch eingeladen.
Ach so, ich dachte, du sagst jetzt Nachwuchs. Ich kriege mit 18 Nachwuchs.
Ja, im besten Falle vielleicht noch nicht, aber manchmal ist auch das schon soweit, genau. Nein, man kriegt mit 18 noch das erste Mal irgendwie Post von der Bank und dann heißt es, Frau Lieder, Herr Krüger, wir möchten Sie gerne zum Bankgespräch einladen. Jetzt können Sie ja alle Entscheidungen selber treffen, so nach dem Motto. Oder ein anderer Punkt, der mir noch einfällt, ist irgendwie nach der Ausbildung, nach dem Studium, dass man sagt, jetzt geht's irgendwie los, jetzt kümmere ich mich um die Themen, die damit so anstehen. Also mit dem Erwachsenwerden, mit dem immer mehr Verantwortung für sich übernehmen und. Ist denn das jetzt der Zeitpunkt oder vermutlich wirst du ja jetzt gleich sagen, lass uns mal viel früher starten.
Ja, oh Wunder. Genau, also der beste Zeitpunkt, sich um seinen eigenen Vermögensaufbau zu kümmern, beziehungsweise vor allem auch die eigene Altersvorsorge zu starten, also wenn man so will, der längste Sparplan des Lebens, ist natürlich bei der Geburt. Der ein oder andere von uns hat das vielleicht bei der Geburt versäumt und nicht dran gedacht. Und dann ist natürlich der beste Zeitpunkt, sich um seine eigenen Finanzen zu kümmern heute, denn morgen ist es noch teurer. Das heißt, ich muss für das gleiche Ablaufergebnis deutlich mehr Geld pro Monat aufwenden. Heißt aber nicht, wenn das vielleicht bei mir nicht ideal gelaufen ist, dass ich das nicht vielleicht dann, wenn ich Nachwuchs bekomme, direkt von Anfang an mache, um halt denen ein ganz anderes Puffer fürs Leben dann zu ermöglichen. Denn Kinder sind ja die, die wir in der Regel besonders dann lieben und umsorgen wollen. Und dann wäre es natürlich schon auch gut, auch das Thema Finanzen mit zu berücksichtigen, um halt ja, den Kindern zu ermöglichen, dass das Thema Geld und Finanzen eher immer Leichtigkeit und Möglichkeiten ins Leben bringt und nicht, oh, das fehlt und da muss ich jetzt dagegen ankämpfen.
Aber ja, warum? Kannst du mal 2, 3 Gründe nennen, warum das so klug ist, früh zu starten?
In dem Fall würde ich es sogar auf einen einzigen Hauptgrund zusammendampfen. Mhm. Und das ist der Effekt, den wir kurzfristig immer völlig überschätzen und langfristig aber auch gleichzeitig immer völlig unterschätzen. Das ist der Zinseszinseffekt, der schon oft zitierte. Also der Punkt, dass wenn ich Erträge erziele und das aber nicht nur einmal, sondern immer wieder wiederholt, ich Erträge auf die Erträge auf die Erträge auf die Erträge bekomme. Wir sprechen hier vom exponentiellen Wachstum und diese Kurve, wenn man die sich mal bei einem Chart vorstellt, die am Anfang so ein bisschen steigt, aber nach hinten raus immer steiler und immer steiler wird. Und dieses am Ende, wo es richtig steil wird, das passiert natürlich nur, wenn ich dieser Kurve die Chance gebe, unfassbar lange zu laufen. Sprich über viele Jahre, am besten über viele Jahrzehnte. Sodass im Verhältnis von dem Geld, was hinterher rauskommt, nur ein kleiner Teil das gewesen ist, was man selber eingezahlt hat und der Rest von alleine entstanden ist. Das geht aber nur über dementsprechend viel Zeit und die möchte ich gerne möglichst viele junge Eltern oder auch gerne Großeltern aufrufen und motivieren, diese Zeit dem Nachwuchs zu schenken.
Also der Zinseszinseffekt, das ist ja echt ein Ding für sich. Also ich glaube, es gibt keinen Menschen, der den Zinseszinseffekt, also dem dieser Begriff keiner oder gar nichts sagt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Spätestens im Matheunterricht hat man es irgendwie mal gehört oder vielleicht auch sogar schon früher. Aber ich finde, wie du gerade schon gesagt hast, der wird entweder unterschätzt oder überschätzt. Gib uns doch gerne mal dazu irgendwie ein Beispiel an die Hand, weil ich finde, dass der echt schwer zu greifen ist.
Ja, okay, wir starten mal mit einem Zitat, was Albert Einstein zugesagt wird. Ob das so gewesen ist oder nicht, weiß ich nicht. Ich war nicht dabei. Er soll auf jeden Fall mal eine Vorlesung gehalten haben vor Mathematikern oder Physikern. Ich weiß gar nicht mehr so genau. Und da soll er dann die Studenten gefragt haben, Mensch, Sie sind jetzt ja schon fortgeschritten in dem, was Sie hier studieren. Wie viele von Ihnen haben denn den Zinseszinseffekt verstanden? Und dann sollen mehr oder weniger logischerweise alle Studenten die Hände gehoben haben. Und dann hat er gefragt, Mensch, und wie viele von Ihnen sorgen denn schon länger für ihre eigene Altersvorsorge vor? Hat er die Studenten gefragt. Und dann gingen alle Hände wieder runter, keiner hat sich gemeldet. Und da hat er gesagt, nein, Sie haben den Zinseszinseffekt nicht verstanden. Sie kennen ihn. Kennen und verstanden ist aber ein Riesenunterschied. Weil hätten Sie es verstanden, dann würden Sie schon längst vorsorgen. Gehen wir da mal in die Zahlen rein, ohne dass das hier gleich so ein Zahlenfriedhof wird. Aber ich glaube, so ein paar Zahlen müssen wir mal reinwerfen. Du hast vorhin schon ganz kurz angesprochen, wir haben das Ziel, unser Nachwuchs wird Millionär. Genau. Rechnen wir das einfach mal durch. Ganz wichtig ist, unser Gehirn kann das nicht rechnen. Unser Gehirn denkt linear. In diesem Fall müssen wir aber Zinseszins berücksichtigen, exponentielles Wachstum. Deswegen ist es unfassbar wichtig, wenn man sowas vorhat, das nicht mit dem Taschenrechner zu versuchen, sondern mit wirklichen Zinseszinsformeln zu arbeiten. Da gibt es auch ganz viele kostenlose Tools im Netz oder du programmierst dir ganz kurz was, wenn du einen kleinen Nerdfaktor hast mit Excel. Aber ganz wichtig, nicht versuchen, es mit dem Taschenrechner oder im Kopf nachzurechnen. Wir fangen mal hinten an. Also jemand sagt, mit 25, jetzt habe ich es verstanden, ich sorge vor für mein Alter, für die Zeit, wenn ich nicht mehr arbeiten möchte, kann man ja passives Einkommen nennen oder Rente oder Altersvorsorge oder Retirement Plan, was auch immer. Also jemand sagt ganz klassisch, mit 67 möchte ich in Rente gehen und dann hätte ich gerne 1 Million Euro zur Verfügung. Jetzt völlig wertfrei, ist das viel, ist es wenig, wie schaut es mit Inflation aus? Jemand hätte gerne einfach diesen kleinsten siebenstelligen Betrag. Was muss er eigentlich dafür sparen, um das zu erreichen? Amelie, was schätzt du?
Wie viel an Summe?
Ja, genau. Was muss ich im Monat dafür an die Seite legen, wenn ich mit 25 starte, mit 67 eine Million haben will? Sprich, wir haben hier 42 Jahre sparen.
Wie du schon gesagt hast, er ist schwer zu verstehen. Ich würde sagen 500 Euro.
Oh, ja, da merkt man schon, dass du Profi bist. Tatsächlich. Wobei es natürlich erstmal davon abhängig ist, wie viel Rendite, also wie viel Ertrag wir denn wohl erzielen wollen. Bei unserem Sparplan sprechen wir jetzt erstmal davon, die Rate bleibt gleich. In der Regel sollte man sich da selbst ein bisschen veräppeln und die Rate jedes Jahr automatisch anpassen lassen. Immer so eine kleine Dynamik. Gibt es ja auch eine spannende Folge dazu, wie man da selbst sich mal austricksen kann. Wir sagen jetzt wirklich mal, die Rate soll gleich bleiben und wir erzielen 6% pro Jahr. Dann sind das tatsächlich, wie du gesagt hast, woher auch immer du es jetzt weißt, 460 Euro im Monat. Ach. Das ist wahrscheinlich nicht wenig Geld, ist auch nicht zu viel, aber ist schon, also 460 Euro ist auf jeden Fall etwas, was die meisten Menschen erstmal merken würden im Monat.
Ja, das ist schon echt eine Menge Geld.
Ja, und wenn man da jetzt so drüber spricht, dann kann man sich natürlich auch erstmal fragen, ist es denn überhaupt realistisch, 6% im Schnitt pro Jahr zu erzielen? Eine berechtigte Frage, kommt drauf an, mit welchen Anlageprodukten oder Sparplänen man da so arbeitet. Die allermeisten auf diesem Planeten würden das nicht erreichen. Darum geht es aber nie, irgendwelche Durchschnittsprodukte zu besparen, sondern die, die auch mit Abstand die Chance haben, das zu erreichen und zu den Top-Produkten gehören. Da ist das eher sogar sehr, sehr unterdurchschnittlich. Wenn man jetzt sich nur die Entwicklung der Weltwirtschaft anschaut, dann liegt die im Schnitt schon höher. Also 6% würde ein Finanzexperte immer für realistisch einstufen, über viele Jahre, Jahrzehnte zu erzielen. Und andere, die da nicht so den Zugang haben, würden eher sagen oder schimpfen, das ist nicht realistisch. Klar, wenn man jetzt weniger Zins ansetzt, müsste man deutlich mehr sparen.
Klar.
Mein eigenes Ziel ist, vorsichtig formuliert, dass mein Vermögen sich mit deutlich mehr Rendite als 6% pro Jahr vermehrt. Das tut's auch. Das heißt, bei mir wäre dann zum Beispiel sogar die Sparrate noch geringer. Aber darum soll es jetzt hier gar nicht gehen. Gehen wir mal einen Schritt zurück und jemand sagt, okay, Eigenverantwortung zu tragen finde ich richtig gut. Ich habe das noch viel früher im Leben verstanden und ich beschäftige mich mit dem Thema. Ich möchte mit 67 Millionär werden, schon mit 18. Also nochmal 7 Jahre vorher. dann habe ich dementsprechend dann noch 49 Jahre Zeit, um mit 67 Millionär zu sein. Eben hatten wir 460 Euro im Monat. 7 Jahre dementsprechend mehr einzahlen. 7 Jahre vor allen Dingen aber mehr Zinseszinseffekt. Was schätzt du, was kommt dabei raus? Was muss ich da sparen?
300.
Ja, tatsächlich. Nochmal ein Volltreffer. Sind, wenn man genau rechnet, 295 Euro im Monat. Jetzt ist die Frage, wie realistisch ist es, als 18-Jähriger mit 300 Euro im Monat anzufangen? Darum geht es hier gar nicht. Es soll ja auch nur die Einleitung sein. Denn jetzt ist die Frage, wie sieht denn die Sparrate aus, wenn man das direkt bei der Geburt starten lässt? Also wir fangen 18 Jahre früher an, direkt bei der Geburt, sagt wer auch immer im Umfeld dieser Person. In der Regel ist es ja nicht der Neugeborene oder die Neugeborene selbst, die sagt, ich mache mir da mal einen Sparplan auf, sondern jemand drumherum. Also 67 Jahre habe ich Zeit zu sparen bei 6% Rendite. Was müsste ich denn da wohl an die Seite legen?
Ja, also es wird jetzt mit Sicherheit deutlich weniger sein, weil wir deutlich mehr Zeit haben.
Absolut.
50.
Ja, ganz so ist es nicht. Also ich verstehe, schade, was du meinst mit wird deutlich günstiger. Hätte ich wahrscheinlich auch geschätzt, ist es ungefähr das Doppelte. Also sind knapp 100 Euro im Monat, wenn man die für einen Neugeborenen an die Seite legt, dann garantiert ist diese Person dann mit 67 Millionär. Und ganz oft in der Praxis, wenn ich jetzt mit jungen Eltern spreche, dann sagen die, ja, wir wollen ja nicht nur was im Monat sparen, wir haben ja auch ein bisschen was, das wollen wir jetzt mal als Erstanlage dazu packen. Also wir wollen ein paar tausend Euro als Startkapital dem Kind geben und dann monatlich sparen. Sagen wir mal als Beispiel, wir müssen uns auf irgendwas hier einigen, 5.000 Euro ist das Geschenk, was man dem Kind gibt. 5.000 Euro legen wir direkt an und dann sparen wir noch monatlich. Dann können wir die Rate von den 99 von eben auf sogar nochmal 25% weniger, also auf 75 Euro reduzieren. Nur mit 75 Euro im Monat, das ist jetzt wirklich ein überschaubarer Betrag, ist garantiert das Kind später Millionär. Und das ja auch immer nur bei der eher unterdurchschnittlichen Performance von nur 6% pro Jahr. Also die Finanzexperten würden es schimpfen, Julian, da kann man ja viel mehr erzielen und da muss man weniger sparen, das stimmt. Nur um das hier nochmal rund zu machen, ich habe es mal ausgerechnet, wenn man jetzt nicht 6, sondern 8% erzielen würde. Und damit ist aber auch wirklich Schluss mit diesen ganzen Beispielen, weil ich finde es immer total schwer, einfach so viele Zahlen zu hören und zu verstehen. Also lieber Listener, erstmal danke, dass du bis hierhin überhaupt durchgehalten hast. Wenn wir 8% erzielen würden anstelle der 6, also 2% mehr, auch wieder 67 Jahre lang unser Geld für das Kind wachsen lassen wollen und mit 5.000 Euro Startkapital starten. Amelie, okay, letzte Schätzfrage an dich. Was wäre dann der Monatsbeitrag?
50.
Eben waren wir ja bei 75. Ja, nochmal 50. In dem Fall hast du recht, eine 5 steht vorne.
Nee, wahrscheinlich ein bisschen weniger sogar.
Danach aber nichts mehr dahinter. Ja, es sind tatsächlich nur 5 Euro im Monat. Also unfassbar. Mit 5 Euro im Monat wäre das Ziel dann schon erreicht, ja.
Na gut, aber also setzt ja auch voraus, dass man dann an dieses, also diesen Sparplan bis 67 durchzieht. Ne? Also dass man da nie dran gegangen ist, ne? Und dass im Leben sonst nichts passiert ist. Also es können ja Kleinigkeiten sein wie, weiß ich nicht, Geld für einen Führerschein, fürs Abiballkleid. Jetzt bei mir, bei dir wahrscheinlich eher nicht, da war es der Anzug.
Nee, ich hatte kein Abiballkleid, genau.
Oder vielleicht auch mal irgendwelche anderen Urlaube oder eine Hausfinanzierung oder was auch immer. Ne? Also aber ich gut, für das fürs Beispiel war es total gut und anschaulich. Aber es zeigt auch wieder, der Zinseszinseffekt ist einfach wirklich rational nicht zu verstehen. Also man kann ihn berechnen, sicher, aber er ist einfach nicht greifbar. Aber dafür war das total gut.
Also ich beschäftige mich jetzt auch, genau, ich beschäftige mich auch mehrere Jahrzehnte jetzt da schon mit dem Thema und trotzdem versuche ich erst gar nicht erst einzuschätzen, sondern ich rechne es auch immer wieder durch, weil ich nur gelernt habe aus Erfahrung, das, was ich schätze, ist es eh anders. Mhm. Deswegen versuche ich es erst gar nicht zu schätzen. Genau, ja.
Ja. Okay, ja, und was ist jetzt die Quintessenz des Ganzen?
Ja, aus meiner Sicht zusammengefasst würde das bedeuten, dass ich natürlich für Kinder so früh wie möglich starten sollte. Logischerweise, hatten wir schon gesagt. Und aber auch von Anfang an, wir haben das gesehen, maximal renditeorientiert unterwegs sein sollte. Und es ist eben nicht egal, ob ich jetzt 6 oder 8 oder 8,5% im Schnitt erziele. Das macht über kurze Zeiten keinen so großen Unterschied aus. Langfristig ist es aber ein unfassbarer Unterschied, was da an Ablaufleistungen entsteht. Und um diese Chance mitzunehmen, sollte ich von Anfang an ausschließlich auf Anlagen setzen, die auch dem Anleger die Chance bieten, maximale Rendite zu erzielen. Das bedeutet automatisch, dass wir hier über aktive Vermögensverwalter und über Investmentfonds sprechen. Aus meiner persönlichen Sicht schließen sich da dann zum Beispiel passive Investments wie ETFs, von Anfang an aus, weil die mir ja maximal eine Durchschnittsrendite des Marktes bieten können. Ich will aber die Chance auf eine Outperformance, dass ich auch mehr erzielen kann. Und das sollte ich von Anfang an nicht beschneiden, gerade wenn es hier um Jahrzehnte geht. Nicht jeder Fonds schafft das, das ist klar. Da braucht man vielleicht jemanden, der einen Tipp gibt, wo man lässt man besser die Finger davon und welche haben die Chance und wie kombiniert man die miteinander, dass man da auch nochmal in die Breite geht. Denn ob man jetzt einen dafür bespart oder 30, hat ja keinerlei Nachteile, nur noch mehr Chancen. Und auch das haben wir in anderen Folgen schon besprochen. Man sollte seinem Geld immer die Chance geben, dass eine maximale Performance weit oberhalb des Durchschnitts daraus kommen kann. Und wenn man viele hat, reicht es sogar, wenn das ein paar von denen erzielen. Und das zieht die Durchschnittsrendite unfassbar nach oben.
Mhm. Ja, und nicht zu vergessen, es gibt ja auch mal noch diverse Produkte am Markt, die 0% Rendite machen. Und das damit ist das lieb gemeint, jeden Monat für sein Kind Geld zurückzulegen. Aber das wird ja niemals den Erfolg bringen, den man ja damit eigentlich sich erwünscht hat, ne? Also Augen auf bei der Produktwahl.
Ja, genau. Wie es immer so schön heißt, genau. Das sehe ich tatsächlich leider wirklich oft in der Praxis, dass dann Eltern Geld ansammeln für Kinder auf dem Girokonto, auf dem Sparbuch, auf dem Tagesgeld, im Bausparvertrag. Da blutet natürlich einem Finanzexperten echt das Herz, weil er sofort sieht, ey, du vernichtest da Kaufkraft. Also das Geld wird von dem Wert her weniger. Du schaffst es ja garantiert nicht mal, die Inflation damit zu schlagen. Das bedeutet, dass du da garantiert 100% Risiko drin hast. Die meisten Menschen, die zu mir kommen, sagen, ja, und ich möchte gerne etwas ohne Risiko machen. Ja, denn als allererstes erstmal das Geld runter von diesen total gering verzinsten Geldwertanlagen. Also da gehört es überhaupt nicht hin, denn da hast du schon garantiert die Vernichtung der Kaufkraft. Du hast hart dafür gearbeitet und hinterher kannst du dafür weniger kaufen, als du es noch gekonnt hättest, als du es da reingepackt hast. Mhm. Also bitte nicht auf unterinflationäre Geldanlagen. Und das bedeutet, im Schnitt können wir von einer Inflation von 3% pro Jahr sprechen. Aktuell sind wir in einer Hochinflationsphase, tendenziell wahrscheinlich auch noch mehrere Monate oder Jahre sogar. Da sind wir deutlich oberhalb von diesen 3% unterwegs und alle Produkte, die nicht ansatzweise die Chance haben, das zu schlagen, die fallen von Anfang an raus für die Wahl. Gerade bei Kindern, wenn wir über lange Anlagezeiträume sprechen. Katastrophe.
Ja, Katastrophe, meine lieben Listener. Habt ihr das gehört? Gut, aber wenn ich jetzt zum Beispiel für mein Kind einen Sparplan jetzt, sagen wir mal, mache, ist das nicht auf die ganze Laufzeit gesehen auch ganz schön teuer?
Ja und nein gleichzeitig. Also auf den ersten Blick definitiv. Jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken, worüber sprechen wir. Wir sprechen hier natürlich jetzt nicht über irgendein Nebenhobby, sondern wahrscheinlich über das, was uns am wichtigsten in unserem Leben ist und was uns am meisten am Herzen liegt, also über unsere Kinder. Und da sollten wir schon auch wissen, dass wir da das Geld wirklich gut in intelligente Sparpläne investieren. Es ist besser, als wenn wir uns da versuchen, durch noch ein Spielzeug, wo das Kind schon 500 hat, noch mehr, in Anführungszeichen, Liebe zu erkaufen. Also kauft den Kindern nicht unbedingt das, was ihr niemals hattet, um in dem Glauben, dass es den Kindern dann besser geht, dann investiert es lieber, dann haben die Kinder mehr davon langfristig, ein ganz anderer Effekt, und gebt den Kindern lieber das Wissen, was ihr nicht hattet. Also versucht nicht durch noch mehr Spielzeug, was dann im Kinderschrank oder im Kinderzimmer rumfliegt, zu glauben, damit macht man das Leben der Kinder schöner. Gut, aber es ist ein anderes Thema, das schweift ab. Natürlich geht es auch nicht darum, dass man jetzt 67 Jahre für die Kinder den Sparplan übernimmt. Wer will, kann das natürlich machen. Setzt aber natürlich auch erstmal voraus, dass man den Rentenbeginn der Kinder auch erlebt. Manchmal passiert das, manchmal auch nicht. Es geht auch gar nicht darum, den Kindern das Geld zu schenken. Vielmehr die Zeit zu schenken, über die sie selbst noch gar nicht entscheiden können, wo sie hinterher aber unfassbar dankbar sein werden aufgrund des Zinseszinseffektes. Da sind halt nochmal die ersten 20 Jahre mit Abstand die wichtigsten. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand spart gar nicht bis 67, sondern einfach nur bis 25. Also da, wo man sagt, okay, spätestens da muss das Kind selbst entscheiden, ob es weiter bespart oder nicht. Ich werde es nicht mehr machen. Und dann hat man in dem Punkt, den wir eben hatten, vielleicht eine Einmalanlage von 5.000 Euro gehabt und dann nochmal ein paar Euro im Monat dazugepackt. Das sind dann über die Laufzeit vielleicht nochmal 1.000, 2.000, 3.000 Euro gewesen. Also wir sprechen hier nicht mehr über 10.000 Euro in 25 Jahren. Damit hat man dem Kind aber trotzdem die Basis gegeben, später Millionär sein zu können, wenn es dann damit weiterspart. Mhm. Also im Verhältnis zu der Million ist das eigentlich gar nichts.
Mhm.
Es geht mehr um die Zeit, weniger um das Geld. Und je früher das Geld drin ist, desto besser. Also wenn man die Wahl hat zwischen, ich spare 100 Euro monatlich oder ich lege einmal 10.000 Euro an, bitte immer die Einmalanlage favorisieren, weil dieses Geld ja viel länger wachsen kann. Beim Sparplan kommt ja das meiste Geld erst in der Zukunft da rein und hat weniger Zeit, sich zu vermehren von alleine.
Ja, stimmt, das ist natürlich auch noch ein Punkt. Okay, und wie können wir das Ganze jetzt konkret umsetzen? Also ich rede jetzt ein bisschen, wenn du mir jetzt hier gleich was vom Bausparvertrag erzählst, das ist mir schon klar, dass das wird es wahrscheinlich nicht sein. Und wahrscheinlich wird, oder mit Sicherheit wird es irgendwas Investmentbasiertes sein, aber wie kriegen wir das Ganze denn auf die Straße?
Gute Frage für die Umsetzung. Ganz klassisch benötigen wir dafür natürlich erstmal Zugang zu führenden Vermögensverwaltern, zu führenden Investmentfonds. Und die steckt man sich nicht einfach irgendwo in die Hosentasche, die müssen irgendwo verwahrt werden, zum Beispiel in einem Depot. Auch da haben wir schon andere Folgen zu produziert, wer wissen will, wie das funktioniert. Was man sich auf jeden Fall fragen sollte, ist, auf welchen Namen läuft denn das Ganze? Wir haben ja die Wahl, läuft es auf den Namen des Kindes oder aber auf den Namen der Eltern? Läuft es auf den Namen der Kinder, hat das natürlich den Vorteil, jede Person in Deutschland hat seinen eigenen Pauschbetrag. Das heißt, man kann einen Freistellungsauftrag hinterlegen und das Kind kann erstmal 801 Euro nach aktuellem Steuerrecht steuerfrei pro Jahr an Erträgen erzielen, ohne dass man es halt dann versteuern muss. Gehört dann rechtlich wirklich auch dem Kind. Und die Eltern dürfen es dann nur noch im Sinne des Kindes einsetzen, das Geld. Also man darf jetzt nicht sagen, davon fliegen Mama und Papa jetzt in den Urlaub und das Kind kommt so lange irgendwo ins Heim. Das geht dann nicht. Zumindest nicht, wenn irgendjemand mal später klagt. Wenn man sowas macht, spricht nichts dagegen, dann müssen alle Erziehungsberechtigten immer unterschreiben für so eine Depoteröffnung. Also auch wenn man vielleicht getrennt lebt, das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen. Und hat noch den Vorteil, in der Regel ist so ein Kinderdepot auch bei allen Depotanbietern kostenlos zu haben. Andersrum, wenn man es jetzt auf den Namen der Eltern macht, vielleicht haben die Eltern auch schon ein Depot, dann macht man einfach weitere Positionen da rein. Das macht es natürlich so ein ganz klein wenig überschaubarer, weil man nicht so viele verschiedene Finanzunterlagen hat. Vielleicht aber auch weniger überschaubar, weil man dann in seinem eigenen Depot gar nicht weiß, wie viel von dem Geld ist jetzt eigentlich für die Kinder gedacht. Ja. Genau, und wie viel ist jetzt für mich? Und wenn ich jetzt ein neues Auto kaufen will, dann sollte ich nicht in dem Geld der Kinder denken. Das könnte auch so ein Punkt sein. Da gibt es nicht richtig oder falsch, muss jeder für sich selbst abwägen. Hat auf jeden Fall den Vorteil, wenn es auf den Namen der Eltern läuft, dass man selbst flexibel darüber verfügen kann und natürlich auch rechtlich nicht den Kindern gehört. Das war also nie eine Schenkung, sondern man kann es auch dann, wenn man will, fürs eigene Auto einsetzen. Klar, wenn man es dann natürlich rausnimmt, macht man den Zinseszinseffekt wieder kaputt. Aber es ist halt nicht bindend. Hat aber auch den Nachteil, dass wir da natürlich auch mit dem Erträgen des Kindes den Freistellungsauftrag, also den Pauschbetrag der Eltern ausschöpfen.
Ja.
Und wenn man da schon Geld angelegt hat, vielleicht schneller auch mal Erträge versteuern muss, die man sonst eigentlich gar nicht versteuern müsste. Also kann man halt dann für oder wieder sehen, das muss dann jeder für sich selbst finden. Oder halt nochmal einfach im Dialog mit dem jeweiligen Finanzexperten schauen, was passt denn am besten zu unserer Situation.
Mhm. Mhm. Ja, hast du noch einen Tipp, was Mami und Papi bedenken dürfen beim Depot fürs Kind?
Und du hast eben einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Auf dem Weg bis zum Millionär mit 67 gibt es ja auch andere Gründe, warum man gerne Geld daraus nehmen möchte. Vielleicht Unterstützung von einem Führerschein, wenn es denn das in 20 Jahren überhaupt noch gibt. Keine Ahnung, vielleicht braucht man auch einen Beamer-Führerschein oder wir fahren alle nur noch mit irgendwelchen ferngesteuerten Dingen durch die Gegend. Dann möchte man vielleicht auch einen Zuschuss geben für ein Studium oder halt dann für das Abi-Kleid oder mal für ein Fahrrad auf dem Weg, was auch immer. Es soll ja nicht nur darum gehen, das Kind bekommt 67 Jahre nichts und dann ist es Millionär. Idealerweise immer beides, wie alles im Leben. Nur sollte man dann nicht einen Sparplan haben, wo man was rausnimmt flexibel, sondern ich würde immer beides empfehlen, also parallel auch wirklich physisch zwei Wege zu haben. Einen, wo ich dann immer das Commitment mit mir selbst habe, das Geld, was drin ist, dann kann ich für das Kind was kaufen oder es dem Kind später mal geben. Und der andere soll einfach durchlaufen, damit ich weiß, an den einen gehe ich nie dran und der andere, der ist verfügbar. Das ist dieser psychologische Effekt, der da ganz wichtig ist. Sonst, wenn ich nur einen habe, mache ich den halt zwischendurch, wenn es irgendwie mal schwieriger wird, immer platt und dann ist genau das, was ich vorhatte, das Schenken von der Zeit einfach weg. Das kannst du nie wieder aufholen, schaffst du nicht.
Mhm. Ja, stimmt, das ist ein guter Tipp, damit man auch ein anderes, ja, wie soll ich es mal sagen, ganz hip, ein anderes Mindset hat, mit dem Geld irgendwie umzugehen. Also der eine ist für alles, was irgendwie im Leben noch so auch irgendwie passieren kann und wo man auch guten Gewissens rangehen kann und der andere, der wird halt einfach erstmal durchgezogen, ne? Finde ich ganz gut.
Absolut.
Okay, was ist denn für Kinder noch zu empfehlen? Also jetzt haben wir über das ganze Thema Sparplan, Depot, Geldanlage im Sinne des Sparens gesprochen. Was sind da noch wichtige Themen?
Das ist durchaus eine relevante Frage. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt gar nicht in die Breite drauf ein, weil es da wirklich viel gibt. Dazu am besten mal das Gespräch von dem eigenen persönlichen Finanzexperten suchen. Grundsätzlich gibt es ein paar Tipps, da können wir ja gerne mal ein paar Impulse geben. Es geht zum Beispiel auch darum, dass man sich natürlich auch über Rahmenverträge, also zum Beispiel über Policen, verschiedene Bedingungen sichern kann, die das Kind so sehr wahrscheinlich nie abschließen werden kann, weil Bedingungen sich in der Regel nur verschlechtern. Also als Beispiel geht es um Rechnungsgrundlagen bei Altersvorsorgeverträgen. Sprich, welcher Faktor wird denn da hinterher angesetzt, wenn man dann eine lebenslange Rente rausbekommt? Es spricht auch da wieder dafür, für Kinder vielleicht auch schon früh so einen Vertrag zu sichern. Es geht auch darum, sich steuerliche Rahmenbedingungen zu sichern. Ganz einfaches Beispiel: hätte jemand vor 2005 zum Beispiel für ein Kind eine Altersvorsorge schon abgeschlossen, auch wenn es da noch ganz jung war, dann sind die Auszahlungen komplett steuerfrei. Das geht heute nicht mehr. Und so werden mit Sicherheit auch wieder andere steuerliche Veränderungen kommen, die in der Regel aber nur zum Nachteil natürlich von uns Sparern sein werden. Hat man aber schon vorher was gestartet, hat man Kindern was gesichert, was die selbst sonst nie hätten machen können. Oder gibt es andere Angebote, andere Verträge, da gibt man schon den Gesundheitsstatus vom Kind an, der sich in der Regel über die Laufzeit, also über das Leben ja nur noch verschlechtert. Und so hat man dann sich schon ganz viele Besonderheiten, Möglichkeiten gesichert, die man vielleicht gar nicht mehr bekommen würde, wenn irgendwann mal festgestellt hat, das Kind hat vielleicht eine verdrehte Wirbelsäule oder Allergien, Heuschnupfen oder der Klassiker ist auch ganz oft, irgendwann wird im Laufe des Lebens mal festgestellt durch einen Zufall, es besteht ein ganz kleiner Herzklappenfehler, wäre nie aufgefallen. Aber wenn man das dann diagnostiziert hat, dann kriegt man halt ganz viele spätere wichtige Absicherung gar nicht mehr. Und das alles kann man sich schon wirklich für unfassbar wenig Geld am Anfang sichern, wo das entweder noch nicht vorhanden ist oder zumindest nicht diagnostiziert ist und man dann halt so eine Art Freifahrtschein fürs Leben gesichert hat.
Ja, stimmt. Auch ein großer Punkt. Was ist denn zum Beispiel noch wichtig auf der Absicherungsseite?
Es gibt zum Beispiel ein unfassbar beliebtes Produkt. Ich will jetzt gar keine Werbung für eine Gesellschaft oder für einen Tarif machen, aber da kombiniert man das Sparen für die Altersvorsorge mit der Chance, später eine wichtige Absicherung zu bekommen, nämlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ohne dass man da auch nur einen Cent extra für bezahlt, gibt man heute einmal den Gesundheitsstatus an und kann dann später, wenn man will, bei dieser Gesellschaft eine Berufsunfähigkeitsversicherung beantragen, ohne dass man dann nochmal die Gesundheitsfragen ausfüllen muss. Ist überhaupt nicht bindend, wenn das Kind gesund ist, dann kann man ja frei am Markt gucken, welcher Anbieter mit welchem Tarif passt da. Aber wenn das eben nicht mehr der Fall ist, hat man diese Option. Mhm. Und eigentlich ist es nur ein Sparplan. Also genau das, was wir eben besprochen haben, Sicherung vom Zinseszinseffekt, auch die Möglichkeit, vorher Geld rauszunehmen, Sicherung von steuerlichen Rahmenbedingungen, das ist sowieso safe. Das Kind übernimmt das vielleicht dann irgendwann mal als Altersvorsorge und kann zusätzlich diese BU dann daraus ziehen. Es gibt aber natürlich auch noch weitere Bereiche im Absicherungsbereich. Zum Beispiel kann man überlegen, will ich nicht dafür sorgen, dass mein Kind später die Chance hat, eine private Krankenversicherung zu bekommen. Da mache ich eine sogenannte Anwartschaft. Also ich gebe auch heute einmal den Gesundheitsstatus an, zahle da einen kleinen Obolus nur pro Monat und das Kind kann später dann in eine private Krankenversicherung, auch dann, wenn es gar nicht mehr gehen würde, weil sich der Gesundheitszustand irgendwie verschlechtert hat. Und weil wir gerade drüber sprechen, als Nebentipp noch, wenn die Eltern in der privaten Krankenversicherung sind, dann in der Regel sollte das Kind ja auch in die private Krankenversicherung. Ist es dann natürlich aber schon irgendwie mit, was wir nicht hoffen, gesundheitlichen Einschränkungen geboren, ist es nicht mehr einfach. Deswegen ist es ganz wichtig, das Kind auch dann innerhalb der ersten 14 Tage nach der Entbindung in die private Krankenversicherung reinzubringen. Denn dann geht es auch ohne Gesundheitsfragen, wenn die Eltern in
der privaten Krankenversicherung sind. Aber 14 Tage sind schon knackig, ne? Also.
Ja, vor allen Dingen die ersten 14 Tage. Da hast du mit Sicherheit andere Dinge zu regeln. Deswegen einfach ist sowieso mein Tipp, immer dann, wenn sich im Leben irgendetwas verändert, im Dialog mit dem Finanzansprechpartner des Vertrauens zu sein. Der weiß sofort, was zu tun ist. Wenn du rufst dann nicht bei der Entbindung an, sondern sagst, hey, in 9 Monaten ist es soweit, dann weiß der halt schon ganz viel, was dann zu berücksichtigen ist. Ganz viele von den Punkten, die wir jetzt hier besprochen haben, da informiert er nochmal dazu. Genauso, wenn du einen Job wechselst, wenn du umziehst, wenn du den Partner oder dein Geschlecht wechselst, was auch immer. Also alle diese Informationen ganz kurz immer den Finanzansprechpartner informieren. Entweder sagt er, ist alles gut, wir müssen nichts tun, oder er sagt, ja, es bietet sich an, über das oder das jetzt gerade mal nachzudenken.
Ja, das stimmt. Ich glaube, das wird immer wieder unterschätzt, weil, also jetzt gerade diese 14-Tage-Frist, also es ist ja, das ist ja albern. Also in den ersten 14 Tagen bin ich vielleicht sogar noch im Krankenhaus. Also da habe ich bestimmt nicht an meine PKV gedacht, aber gut, sei es drum. Gut, was ist denn noch sinnvoll? Gibt es sonst noch irgendwas?
Wir sprechen gerade über das Thema Gesundheit. Nicht jeder kann in eine private Krankenversicherung, auch wenn es viele Vorteile hat. Man kann aber natürlich auch einfach eine private Krankenzusatzversicherung für das Kind machen. Der größte Vorteil ist hier, das ist für Kinder wirklich unfassbar günstig für gute Leistungen. Solange das Kind gesund ist, kann man es immer da reinbringen. Und dann hat man drei Bereiche, wo man sich aussuchen kann, was ist mir wichtig. Ambulant, also zum Beispiel, wenn auch Leistungen einem wichtig sind, die vielleicht nicht von der gesetzlichen Krankenversicherung übernommen werden, sowas wie Akupunktur, alternative Heilmedizin oder ähnliches, dann gibt es stationär, also wenn das Kind mal ins Krankenhaus muss, dass es dort vielleicht auch ein oder zwei Bettzimmer Chefarztwahl zur Verfügung hat, dass zum Beispiel auch dann ein Elternteil mit dem Kind im Krankenhaus übernachten kann, dass es bezahlt ist. Dann gibt es zum Beispiel Zahn, also wenn irgendwann mal kieferorthopädische Maßnahmen anstehen, alle diese Dinge kann man berücksichtigen. Wichtig ist, das gilt immer im Bereich private Krankenzusatzversicherung, nicht nur bei Kindern. Bitte nicht einfach einen Tarif, der von all diesen drei Leistungsbereichen so ein bisschen was kann, sondern explizit gucken, was ist mir in welchem Bereich wichtig und welcher Anbieter ist da dann der interessante. Es kann sein, dass man da sogar verschiedene miteinander kombiniert. Eine Lösung, die alles erfüllt ist, wie bei allen im Leben, nie so richtig cool. Und auch da lohnt sich das Vergleichen, weil halt jeder Anbieter da unterschiedliche Angebote hat. Und bevor du gleich die Frage stellst, ja, und was ist noch wichtig für Kinder? Tendenziell bietet sich eine Unfallversicherung an. Auch die ist für 4-5 Euro im Monat schon zu haben als grundsätzlich gute Absicherung. Warum ist das für Kinder wichtig? Weil die natürlich anders durchs Leben gehen als Erwachsene. Das heißt, wenn die zum Beispiel Fußball spielen, dann und der Ball rennt über die Straße, da rennen die erst hinterher und gucken dann, ob ein Auto kam. Bei Erwachsenen ist es hoffentlich andersrum, aber deswegen ist es sinnvoll, vor allen Dingen aufgrund des wirklich günstigen Preisniveaus bei Kindern zu machen. Und wenn die ein bisschen älter sind, ein paar Jahre schon, dann sollte man die Unfallversicherung überlegen, ob man die nicht gegen eine Grundfähigkeitsversicherung tauscht. Dazu haben wir auch schon ein paar Folgen gemacht, was das ist. Hat den Vorteil, dass dann nicht nur ein Unfall versichert ist, wenn man einen bleibenden Invaliditätsgrad hat, sondern das kann auch als Folge von einer Krankheit sein. Das passiert tatsächlich sogar häufiger statistisch, als dass es ein Unfall ist, der dazu führt, dass irgendwelche körperlichen Fähigkeiten wie Gehen oder Sehen oder etwas Fassen verloren gehen.
Ja klar, Unfälle sind zwar ein Faktor, aber natürlich nicht, also leuchtet ja ein, dass die Statistik wahrscheinlich sagt, dass es nicht hauptsächlich Unfälle sind. Okay, gut. Ich würde gerne einmal noch die Seite wechseln. Jetzt haben wir ja bis gerade...
Also willst du dich umdrehen oder was hast
du? Genau, und auch das Geschlecht ändern.
Okay, dann ja, viel Erfolg.
Vielen Dank. Wir haben bis gerade über das Kind gesprochen oder über die Kinder. Jetzt würde ich gerne einmal noch über die Eltern sprechen, was denn die für sich in ihrem Finanzplan berücksichtigen können oder ändern, was sich da ändert, sobald sie geworfen haben.
Ja, wirklich wichtige Frage. Da gibt es natürlich auch ein paar Dinge zu berücksichtigen. Wir gehen mal so vielleicht auf die zwei, drei wichtigsten ein, auch sonst natürlich im persönlichen Gespräch individuell mit dem Finanzexperten klären. Auf jeden Fall ist es so, dass wenn du ein Kind bekommst, dann hast du als Eltern auch Anspruch auf nochmal 300 Euro Zuschuss pro Jahr für deine Altersvorsorge. Die sollte man sich auf jeden Fall sichern, denn das ist ja dann auch über viele Jahre und vielleicht sogar bei mehreren Kindern wirklich eckiges Geld. Da muss man natürlich auch noch eine Lösung finden, wo man das rein investiert. 95% der Möglichkeiten, wo man es reinpackt, da lässt man dann auch lieber wieder die Finger davon. Das ist wie bei allen Finanzprodukten. Aber diese 300 Euro pro Jahr sollte man auf jeden Fall mitnehmen und auch dann einfach prüfen, wo lasse ich das dann für mich clever wachsen. Dann ist natürlich die Frage danach, spätestens jetzt darf man sich Gedanken machen, was ist eigentlich, wenn mal ein Elternteil unplanmäßig vorher versterben sollte, also Sprichwort oder Stichpunkt Todesfall. In der Regel ist es so, dass eine junge Familie schon auch davon abhängig ist, dass es beide Elternteile gibt und fällt einer weg, hat man natürlich neben dem emotionalen Verlust auch schon eine ordentliche finanzielle Baustelle. Das könnte man über die Absicherung mit einer Risikolebensversicherung regeln. Also eine Versicherung zahlt dann Geld aus, wenn man verstirbt, damit die Hinterbliebenen dementsprechend zumindest keinen finanziellen Verlust leiden und vielleicht dann nicht mehr in der Wohnsituation sein können oder einer muss arbeiten, obwohl es vielleicht fürs Kind nicht gut wäre. Das kostet in Anführungszeichen fast gar nichts im Monat. Also ist bei führenden Gesellschaften wirklich richtig günstig. Klar, es gibt auch teure, aber in diesem Fall so, bietet sich auf jeden Fall auch Vergleichen an, weil Beitragsunterschiede von 400% und mehr da gar keine Seltenheit sind. Und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, dass ein Elternteil nicht stirbt, aber vielleicht eine schwere Krankheit bekommt und auch dann finanzielle Folgen entstehen. Da sprechen wir über den Produktbereich Dread Disease oder eingedeutscht schwere Krankheitenvorsorge. Was ich dort besonders mag ist, und deswegen erwähne ich es hier, da sind bei einigen Tarifen Kinder sogar kostenlos mitversichert. Das heißt, wenn sich ein Elternteil für so eine Absicherung entscheidet und ein Kind bekommt dann eine schwere Krankheit, um Gottes Willen, was wir uns wirklich niemals wünschen, vielleicht aber doch natürlich mal passieren kann, dann gibt es auch daraus Geld, obwohl man dafür gar nicht extra zahlt. Also du merkst, spannendes Thema, da lohnt sich auf jeden Fall, sich Gedanken zu machen. Wie bei allen Themen im Bereich Finanzen lieber mal 10 Minuten mehr investieren und langfristig davon echt profitieren können.
Ja, danke schön, lieber Julian. Ich glaube, das war eine doch mal wieder länger gewordene Folge, als wir das geplant hatten. Lieber Listener, liebe Eltern, liebe zukünftige Eltern, wir hoffen, dass wir euch mit dieser Folge ein paar gute Impulse für die finanzielle Aufstellung eurer Kleinsten mit an die Hand geben konnten. Denkt da gerne ein bisschen dran, macht es nicht oder lasst es euer Kind nicht erst mit 18 oder noch später machen. Genauso wie ihr für den Rest des Kindes Verantwortung übernehmt, vielleicht auch gerne in diesem Bereich. Es lohnt sich auf jeden Fall, es bietet super, super viele Vorteile, von denen die allermeisten gerade noch gar nicht wissen. Und auch wie sonst immer, teilt die Folge gerne mit euren Liebsten, mit den Krabbelgruppenfreunden, mit den Kindergartenfreunden. Wir freuen uns, wenn ihr Spaß beim Hören hattet.
Ja, dann von mir noch ganz kurz die Ergänzung. Geh auf jeden Fall auf deinen Berater deines Vertrauens zu, wie schon immer auf jeden Fall empfohlen. Der sollte aber Zugriff haben auf verschiedene Gesellschaften und nicht für einen Konzern arbeiten, wo es halt nur eine Produktlösung gibt. Und solltest du da keinen haben oder einfach mal ein Feedback oder mal Alternativideen haben, komm gerne auf Amelie oder mich zu, dann gucken wir, wie wir dich unterstützen können. Und ansonsten, Amelie, lass uns doch von unserem lieben Listener heute wieder verabschieden, wie wir es gerne machen. Keep growing and stay healthy. Also financially.
Deine Amelie.
Und dein Julian.